Hallo und Mamas Tee und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mamas Tee Podcasts. Ich bin so dankbar, denn ich darf heute in diesem Interview Frau Kansal begrüßen. Und ihr wisst ja, wenn ihr mir schon etwas länger folgt, ich war im Ayurveda-Parkschlösschen für ein paar Tage und habe da Frau Kansal kennengelernt, weil sie meine Medizinerin war, Ayurveda-Medizinerin und Heilpraktikerin, die mich innerhalb dieser Tage begleitet hat. Und ihr Wissen rund um Ayurveda, sie kommt nämlich aus Indien und hat es wirklich von Kind auf gelernt, von ihrem Großvater und von ihrem Vater, hat es dann weitergeführt, hat sich dann selbst darin ausbilden lassen, kam dann hier nach Deutschland und arbeitet jetzt schon seit mehreren Jahren im Ayurveda-Parkschlösschen. Und was mich einfach so wahnsinnig fasziniert, ist ihr Wissen um und über Ayurveda und das aber auch in Kombination mit unserem weiblichen Körper, mit dem Zyklus, mit dem Thema Schwangerschaft und Wochenbett, Geburt. Wir haben wirklich über ganz, ganz viele Themen gesprochen. Und natürlich gibt sie uns auch einen Einblick in die verschiedenen Dosha-Typen und wie sich das wiederum auf unseren Zyklus auswirkt. Also es ist so viel für dich dabei und ich kann dir nur ans Herz legen, bitte schnapp dir einen Stift und ein Blatt Papier oder dein Journal, weil gerade am Ende hat sie nochmal 8 Punkte aufgezählt, die gerade für uns Frauen so extrem wichtig sind, einfach aufgrund des Ayurvedas oder aus Sicht des Ayurvedas und auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge und wie gesagt, schreib dir auf, es ist so viel für dich dabei. Ich höre jetzt besser auf, weil sonst komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Viel, viel Spaß bei dieser Folge. Frau Kansal, dann legen wir los. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. So schön, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön auch für die Einladung, Frau Bastian. Das freut mich, dass ich auch für unsere liebe Frauen, für die Mutter einen Beitrag leisten kann mit meiner Wissen. Und es freut mich, hier zu sein bei Ihnen.
Ja, mich auch sehr. Wir kennen uns ja, weil ich bei Ihnen im Ayurveda-Parkschlösschen war und Sie meine begleitende Person waren, meine Ayurveda-Fachkraft sozusagen. Und ich fand es einfach so unbeschreiblich spannend. Also ich weiß noch, ich lag da und sie haben meinen Puls gefühlt und sagten so zu mir, ich kann Ihnen nicht viel über Sie sagen, aber ich kann Ihnen sagen, anhand des Pulses haben Sie das, das und das. Und das fand ich einfach schon so super spannend und wertvoll. Bevor wir gleich auch darauf eingehen, auch was es für uns Frauen bedeutet und wie das auch zusammenhängt, würde ich gerne erstmal etwas über Sie erfahren. Erzählen Sie uns doch einfach mal gerne über Ihren Werdegang und das, wo Sie so das Gefühl haben, das darf jetzt geteilt werden mit der Community.
Sehr gerne. Also mein Name ist Vanita Kansal. Ich bin Ayurveda-Medizinerin und Heilpraktikerin. Ich arbeite als Panchakarma-Fachkraft, also ich begleite die Leute hier, die Kuren kommen zu uns und habe mich Schwerpunkt Frauenheilkunde auch weiterbilden lassen, in Ayurveda-Studium auch und habe 6 Jahre Ayurveda-Medizin in Indien absolviert und arbeite in Ayurveda-Parkschlösschen. Wir sind ein sehr bekannter Kurhaus in Deutschland, Panchakarma Kurhaus, genau.
Ja, und wie kam das, dass Sie, Sie haben ja in Indien gelernt, ne? Wir zwei haben ja auch schon ein bisschen mehr gesprochen. Wie kam das denn, dass Sie sich für Ayurveda überhaupt interessiert haben?
Also Ayurveda, die Verbindung kam relativ früh in mein Leben durch meinen Großvater, der Ayurveda-Arzt in Indien ist und auch mein Vater, die habe ich mit 6 Jahren schon, wenn ich 6 Jahre alt war, denen assistiert in dem Praxis, also nach der Schule, das war für mich meine wirklich Motivation, dass ich schnellst nach Hause und mein Vater in der Praxis assistieren und mit meinem Großvater leidenschaftlich Eidelicher Kräuter zusammen. Damals haben wir als Pulver alles gemischt und in der kleinen Packungen gefüllt. Und das habe ich als Kleinkind gemocht, mitzuhelfen. Und ich dürfte ja viel machen. Und Ayurveda gehört auch zu dem Yoga und Meditation. Und da war auch Rituale, dass ich auch mit meditieren sollte. Und bin ich sehr dankbar dafür, dass ich Yoga und Meditation Tradition auch sehr früh mit in der Familie bekommen habe. Und somit würde meine Vision, Ayurveda Ärztin zu sein. Leider in Deutschland darf ich mir nicht Ärztin nennen, weil Ayurveda in Deutschland nicht geschützt ist. In Indien ist ja als ein anerkanntes, geschütztes medizinisches System. Man studiert 6 Jahre lang Ayurveda-Medizin mit in Verbindung mit Schulmedizin. Genau.
Und Sie sagten jetzt gerade, dass es Sie auch fasziniert hat, nach der Schule dann die ganzen Pulver zu mischen und so. Können Sie sagen, was es so ganz konkret war, was hat Sie so an Ayurveda fasziniert, dass Sie sagten, ich habe das in der Kindheit kennengelernt, ne, und möchte da selbst Medizinerin werden?
Ja, also wie Sie vielleicht über Ayurveda wissen, das ist sehr individuell. Wir behandeln nicht die Krankheit, wir behandeln die Menschen. Das heißt, das hat mich sehr fasziniert, wie mein Großvater die Puls in Hand genommen hat von Menschen. Und bevor, also die Menschen, die Probleme haben, die Krankheiten haben, die wissen begrenzt über die Krankheit. Die wissen, dass die nur Kopfschmerzen haben, die wissen nur, dass die Verstopfung haben. Mehr wissen die leider nicht, ne? Also, und das genau mit Ayurveda wissen, kann man genau wissen, aha, welche Doshas, also Vata, Pitta, Kapha haben wir, die geben uns eine große Information über eine Person, ob wenn jemand ein Typ ist, also wenn jemand Vata oder Pitta oder Kapha ist, ist man schon ein bisschen besonderes. Und wenn jemand eben Störfelder hat, die Vata ist gestört, und dann ist die Frage, wo ist die Vata gestört? Im Kopf, im Darm, in Knochen, also wo genau? Und dann verbindet sich miteinander. Das heißt, ich nehme ein Beispiel, um diese Komplexität zu vereinfachen. Zum Beispiel, wenn jemand einer Frau, die sehr zierlich ist, ein bisschen so, würde ich sagen, Untergewicht oder ein bisschen Normalgewicht, also so in der Zwischen, also die ist nicht so halt dick und hat eine dünne Haut und neigt zu Trockenheit, hat dünne Haare und hat sehr sprunghaftes Lebensstil, ist sie sehr spontan, denkt sehr schnell und ist manchmal auch sehr nervös, Entscheidungen manchmal, gerade ein Kleid kaufen fällt ihr schwer, weil sie immer in 4 verschiedene Kleider nicht entscheiden kann, also so. Und das ist ein typischer Vata-Personalität, ne? Und dann diese Leute haben von Naturgesetz her, von eigentlicher Natur, Grundgesetz her, die Neigung, mehr Probleme in die Richtungen zu haben. Das heißt, mehr Trockenheit, das kann Hautprobleme sein, das kann trockene Haut sein, das kann Jucken sein, das kann Schuppenflächen sein in die Haare, das kann Haarausfall sein. Und eben die Verdauung, eben die haben keine große Verdauungskräfte, das heißt, die können schnell Blähungen kriegen, schnell Verstopfungen kriegen, dass die neigen zu eher Magen-Darm-Problemen in dem Sinne. Und dann eben können die sehr schnell müde sein, das, wenn die was machen. Und wenn man halt anhand der Puls das sieht, das kann man sagen, aha, die Person ist Vata und hat Vata-Störung. Und die Person soll eben ein regelmäßiger Lebensstil haben, die Frau soll zur Ruhe kommen, die Frau soll eher warm essen, die Frau soll eher warm Wasser im Alltag trinken. Und mein Großvater hatte eine große Kunst, eben die Kräuter, zum Beispiel, wir haben gezielte Kräuter gemischt. Zum Beispiel, wenn jemand Verstopfung hat und Blähungen hat, dann haben wir Trippler mit, zum Beispiel jemand ist unruhig, dann haben wir Jetamansi. Das ist so ayurvedische Spezialkräuter. Wir haben so zusammengemischt, dass man nicht 4 verschiedene Kräuter nehmen musste. Dann hat man nur eine Kräutermischung genommen und damit ist das Thema erledigt. plus Lebensstilempfehlungen, plus Ernährungsstilempfehlungen. In Ayurveda heißt ein Grundsatz, das heißt gleich erhöht gleich und gegensätzlich Sachen reduzieren sich. Da gibt es ein wunderbarer Schloka, Sarvada Sarvabhavanam Samanyam Vridhikarnam Hetu Vishesha Prvati. Also ich weiß, das ist auf Sanskrit, Sie verstehen das nicht, ich übersetzte. Das heißt
Danke.
gleich erhöht gleich. Das ein Beispiel. Also Vata ist trocken. Wie würde Vata sich erhöhen? Mit welchem Lebensmittel? Welche Lebensmittel sind trocken? Zum Beispiel, was würden Sie nennen?
Brot zum Beispiel oder Nudeln.
Super. Zum Beispiel ein Brotscheibe. Viele Menschen, die gerade Vata gestört sind, wissen das nicht und essen dreimal am Tag Brot, Salat, Nüsse, Rohkost, kalt. Und das alles erhöht den Vata, weil Brot saugt ja die Flüssigkeit im Körper und das verschlimmert eben die Verstopfungen, Blähungen, Verwertungsmaßnahmen im Darm. Salat genauso. Ne? Salat kann der Körper eigentlich gar nicht verdauen. Das ist für Menschen nicht gedacht, die Blättersalat. Und eben dann fragen die Menschen sich, aha, warum ist mir immer kalt nach dem Essen? Dann suchen die nach 3, 4 Stunden Süßigkeiten, sich die Vata zu beruhigen. Eben der Süß reduziert die Vata, nährt die Vata, aber wiederum, man hätte schlau sein können, man kann auch Süß nehmen, aber guter Süß nehmen. Zum Beispiel Datteln mit Mangos, also solche Süße sind gesund. Aber wiederum Schokolade oder dieser Industriezucker ist nicht gesund für uns. Und so kann man sehr schlau werden mit Ayurveda, indem man weiß, aha, was für Typ bin ich, wo gehen meine Störfelder? Und so kann man sich ernähren und vermeiden, krank zu werden. Und das hat mein Großvater damals ganz toll, ganzheitlich gemacht. Und das hat mir sehr fasziniert und dass jeder Mensch eher anderes beraten hat, in dem Sinne individuell genau beraten hat. Und das hat mich beeinflusst, aha, also wir sind in dem Sinne alle speziell und das hat meine Neugier noch mehr groß gemacht, um Menschen in der Ebene kennenzulernen.
Ich finde es einfach so wahnsinnig spannend, weil in den paar Tagen, in denen ich da war, und jetzt, ich führe das ja auch weiterhin, also ich trinke den ganzen lieben langen Tag dann warmes Wasser mittlerweile, ne, weil ich halt eher Vata bin. Und also wirklich diesen Unterschied zu spüren, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, Ihnen hatte ich das noch gar nicht erzählt. Ich hatte es auf Instagram auch schon mal geteilt. Ich war nach dem Aufenthalt im Ayurveda Park Schlösschen, war ich bei meiner Kosmetikerin. Und auf einmal sagte sie so, die gucken ja dann mit diesem riesen Vergrößerungsglas, gucken die ja dann auf die Haut und dann sagt sie, was hast du gemacht? Und ich so, ich war im Ayurveda Park Schlösschen und ich trinke jetzt halt viel, viel mehr. Und dann sagte sie, Lisa, deine Haut hat sich komplett verändert. Also man sieht es total, dass du gerade so viel trinkst und dass du die Ernährung umgestellt hast. Also ich esse jetzt weniger Nudeln beispielsweise, weniger Brot und wenn dann eher tagsüber, nicht abends noch, ne? Und ich trinke halt mehr und dann sagt sie, Wahnsinn, man sieht das total.
Absolut. Also an sich, wenn man Physik, Chemie, ne? Also diese Chemiefach, wenn man das verstehen kann, wir sind ja chemische Zusammensetzung. Wir haben viele fabrikmäßig viele Baustellen im Körper. Und der Grundbaustein ist ja unser Darm, unser ganzer Verdauungsapparatus. Und das ist die erste Stelle, die erste Barriere zwischen der Außenwelt und Innenwelt. Das heißt, wenn wir den einmal unter die Lupe nehmen, wenn wir den ins Gleichgewicht bringen, dann haben wir wirklich einen großen Schritt zu unserer Gesundheit schon getan.
Ja, total. Und wie wirkt sich das jetzt auf unseren Zyklus und auf uns Frauen aus? Also, Sie sagten ja, haben uns ja schon erzählt, wie Sie zum Ayurveda kamen, aber wie hat das jetzt auch Ihr Frausein als junge Frau, und auch, bis jetzt einfach beeinflusst?
Genau, also eben mit 13 circa Jahren habe ich meine erste Periodenzyklus bekommen. Und genau da hat auch Ayurveda Wissen mir sehr viel geholfen. Einfach das in Detail zu wissen, warum geht es mir in verschiedenen Zyklusphasen verschieden. Wie kann ich besser mich vorbereiten auf meine ganz große Periodetage? Das heißt, der Ayurveda teilt sich diese Zyklus in verschiedene Phasen, wo Vata, Pitta, Kapha eben auch erhöht werden. Gerade in der Menstruationszyklus, gerade wo wir bluten, in der Part ist Vata Dosha dominant. Deswegen merken wir auch, dass wir, wenn wir eben kalt nicht gut angezogen sind, es ist kalt, dann haben wir mehr Schmerzen, als wenn wir etwas Wärmeflasche drauf tun oder warme Kleidung anziehen und so weiter. Das heißt, in der Vata-Phase, das befindet sich zwischen erster Zyklus, Blutungstag bis zum fünften circa. In der Phase sagt Ayurveda, man soll eben möglichst die Vata beruhigen, kein intensiver Sportarten machen, also Leistungssport und solche Sachen bitte wirklich möglichst vermeiden, wenn es geht. Und eben wenn die Frauen das nicht tun, dann kann sein, dass das Eisprung behindert wird. Deswegen die Frauen, die Leistungssportlerinnen sind, die haben häufiger keinen Eisprung. Und somit haben die verlängerte Periode dauert, bis die nächste Periode kommt. Das heißt, dann hat der Körper Stress und dann in der Stressphase will der Körper gewisse Sachen nicht passieren lassen. Und deswegen in der Vata-Zyklusphase soll man warm möglich essen, Suppen essen, leicht essen. Ruhe. Ruhe ist sehr wichtig, mental wie körperlich. Und dann warm anziehen. Und wir haben in Ayurveda ein ganz toller Wickel auf den Gebärmutter. Und zwar Rizinusöl auf den Gebärmutterseite und eine Wärmeflasche drauf. Dann wirkt diese Wärme noch intensiver. Ja, also das kann ich für die Zuhörerinnen, unsere Hörerinnen sagen, dass die das unbedingt probieren sollen. Und dann gibt es Bleum-Tee, weil während dieser Zeit haben viele Frauen sehr viele Luft im Darm. Und da wäre auch gut, wenn die Fenchel, Kreuzkümmel, Anis, Königskümmel, also die vier zugleiche Portionen in einem Liter Wasser, also jeweils kann man ruhig einen Teelöffel nehmen. Also man kann auch einen halben Liter nehmen und auf einen Liter runterkochen, na, und das tagsüber verteilt trinken. Sogar die Frauen, die mit Endometriose-Symptome haben, die profitieren sehr viel von diesem Tipp. Dann gibt es auch Einläufe bei uns in Ayurveda, Öleinläufe. Das kann man auch vor der Periode anfangen. Einer Woche vorher beginnen, sich Öleinläufe zu machen. Aber wiederum, das ist ein bisschen medizinisch. Deswegen kann man in einer Ayurveda-Praxis sich begeben und beraten lassen und das geben lassen. Genau, wenn man sich nicht traut. Außerdem, ja, Trifla heißt das Medikament in Kräuter, nicht Medikament, Kräuter, die man benutzen kann als Nahrungsergänzung. Ich darf hier keine medizinischen Empfehlungen geben, ohne ne, jemanden gesehen zu haben, aber allgemein sage ich hier. Also wie gesagt, diese Phase ist Vata-Phase und dann kommt die Pitta-Phase. Das heißt, dieser Zeit, sechster Tag bis zum Eisprung, nee, Entschuldigung, das ist die Kapha-Phase erstmal, das ist die Aufbauphase, wo die Eizellen sich weiter regenerieren, vermehren und so weiter. Und das ist die Kapha-Phase. Und in der Phase soll man eben nicht so käselastig essen, also so schwer verdaulich essen, weil in der Phase sollen wir ein bisschen wie Frühling, also
Leicht
nach
essen.
dem Winter quasi frühlingmäßig sich fühlen. Und wenn man eben die Kapha erhöht, dann kann sein, dass die Frauen müde fühlen und Wassereinlagerungen, was eigentlich nicht der Fall sein darf oder soll. Und da ist das wichtig. Und in der Phase eben Kapha zu reduzieren, muss man halt aufpassen, dass Verdauungsfeuer, unsere Agni, gut leuchtet. Und dann kommt das Eisprung und die Zeit danach. Und das ist genau die Pitta-Phase. Und da sind meistens Frauen auf deren Höhepunkt, wo die viel Kraft haben, viel Ideen haben, viel umsetzen wollen. Mhm. Also das ist die beste Phase einer Frau, Eisprung.
Mhm. Ja.
Und da wiederum, damit es kein PMS-mäßig wird danach, soll man Pitta reduzierender Kost, bis die Periode anfangen, aufpassen. Das heißt, in der Phase sollte man aufpassen, dass man nicht so viel Alkohol konsumiert, nicht so viel Kaffee, also nicht so viel scharf essen. Also alles, was Pitta reduzierende Maßnahmen sind, kann man aneignen. Mhm. Das heißt, eine Lebensphase, eine Zyklusphase einer Frau hat so viele Einflüsse. Mhm. Und schulmedizinisch gesehen auch viele Hormone. Deswegen sagt man auch in Schulmedizin, dass wir in der Periodephase sehr müde und ein bisschen runtergekommen sind. Und die Phase danach ist eine Frühlingphase. Und danach eben kurz vor der Periode, pittamäßig, wenn jemand ein aus nicht so balancierte Pitta haben soll, in Schulmedizin würde das PMS nennen, wo die Frauen eben Stimmungsschwankungen haben können oder Brustspannen haben können oder Kopfschmerzen haben können. Mhm. Wenn man gezielt mit Ayurveda sich beschäftigt, dann kann man das ohne Hormone einnehmen zu müssen, das regeln.
Einfach mit der Ernährung dann auch, ne? Und
Ernährung, Kräuter, wir haben auch wahnsinnig tolle Kräuter, die ich wiederum nicht mir traue, in der Runde preiszugeben, preiszunennen. Aber wie gesagt, Ayurveda ist eine präventive Lehre plus eine kurative Lehre. Also das kann auch behandeln.
Ja, genau. Ich finde auch, gerade wir Frauen, wenn wir uns mal gewisse Lebensmittel so vor Augen führen und dann mal so reinspüren, wäre das jetzt eher was Trockenes oder was Kühlendes, eine Tomate zum Beispiel, ne? Oder Pfefferminz, ne? Da hat man einfach schon so das Gefühl, dass es eher so was Kühlendes beispielsweise ist, ne? Und oder generell auch einfach nur mal sich so dafür öffnen im zyklischen Winter zum Beispiel, ne? Also wenn wir unsere Periode haben, einfach auch da mal reinzuspüren spüren und zu gucken, wonach ist mir jetzt gerade eigentlich eher, ne? Ist mir jetzt eher nach einer Suppe oder nach einem Salat? Und eigentlich haben wir dann schon, ist genauso wie wenn wir krank sind und Magen und Darm haben, dann haben wir ja auch keine Lust auf Kaffee beispielsweise, ne? Also unser Körper ist einfach schon so schlau, und wenn wir dem mal den Rahmen geben und den Raum und mal reinspüren, dann ist manches, lässt sich auch so von alleine auch schon so rausziehen, ne?
Absolut. Nur Tomate in Ayurveda ist nicht kühlend, sondern erhitzend.
Ah, okay.
Das heißt, es würde Entzündungen unterstützen.
Mhm.
Das heißt, ich wollte nur eine kleine Korrektur machen.
Ja, danke.
Mhm. Aber auf jeden Fall, wie Sie sagen, absolut, Pfefferminz ist kühlend und man hat Lust, mal das. Aber ein wichtiger Punkt will ich hier dazu erwähnen, was ich immer wieder merke, wenn man gerade im Unausgleichgewicht ist, dann hat man gerade Lust auf ungesunde Sachen. Ne?
Ja,
also da kann man nicht sich auf die Intuition eigentlich verlassen. Gerade zum Beispiel, wenn jemand super, super gestresst ist, man hat wirklich viel um die Ohren. Dann hat man Lust auf eine Schokoladetafel oder Gummibärchen. Dann würde keine Brokkolisuppe einem schmecken.
Mhm.
Ne? Also in dem Sinne. Obwohl das für die Leber mehr Sinn machen würde, mehr Bitterstoffe zu sich zu nehmen.
Mhm.
Aber dafür gibt es Fachleute, ne? Also wie wir. Wir wollen ja auch Arbeit haben.
Da
Leute sollen wirklich ruhig zu uns kommen.
Ja. Da haben Sie recht. Ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, worauf habe ich Lust und was spüre ich, würde mir gerade gut tun. Also das möchte ich auch noch unterscheiden, weil ich weiß noch, wenn ich von 2 Tagen Training kam, also irgendwie aus München oder so, und wenn ich spät abends am Bahnhof ankam, hatte ich immer Lust auf Pommes und auf einen Donut. Und ich wusste natürlich, so spät abends, das ist überhaupt nicht gut. Lust hatte ich da drauf. Ne? Aber worauf ich auch nochmal hinaus möchte, weil das finde ich gerade für uns Frauen, ich finde es so schön, weil wir, wenn wir wirklich uns den Raum dazu geben und irgendwie Einfach, wir sind so während der Periode, ne? Und dann einfach mal zu gucken, okay, was wäre denn eher so ein wärmendes Gewürz, ne? Und ich finde, dann kann man das schon mal so, ja, man fühlt es, ne? Das Kreuzkümmel ist zum Beispiel ja dann eher was, wo ich dann denke, ah, dazu greife ich dann eher als jetzt Pfefferminz beispielsweise, ne? Finde ich dann.
Also
Also,
gerade Thema Pommes, das ist ja fett,
ja.
zart und das beruhigt ja den Vater. Aber wiederum, man kann ein bisschen schlauer denken und sagen, okay, ich mache lieber mir ein Linsenbratling mit ein bisschen Karotten, also Wurzelgemüse gekocht mit Ghee, also das ist ayurvedischer Butterfett,
Genau.
ohne eben diese Buttereiweiße, also sehr gesund. Und dazu tue ich ein paar gekochte Kartoffeln, Pellkartoffeln heißt das. Also würde perfekt ein guter Menü werden. Aber nur eben, man muss einen guten Plan und Weg haben, bevor
Ja.
man einfach irgendwas greift. Genau.
Eine Frage habe ich noch dazu, weil Sie ja beschrieben haben, dass der weibliche Zyklus dann auch, dass man den an Vata, Pitta, Kapha anlehnen kann. Wie ist das jetzt so, wenn ich eher vom Typ her Pitta bin oder Kapha bin, ne? Muss ich da noch mal eher was beachten in den einzelnen Phasen meines Zykluses?
Unbedingt. Gerade, wie gesagt, das ist genau der Punkt. Wenn ich ein Vata-Typ bin, dann bin ich mehr sensibel für die gleiche
Ja,
Dosha-Störungen. Das
okay.
heißt, Vata-Leute neigen mehr zu Vata-Störungen, Pitta eher zu Pitta und Kapha eher zu Kapha. Das heißt, ihr Fall, wenn ich nehmen darf, dann ist diesen Vata-Typ und sie haben Vata-Störungen. Das heißt, das kann die Gefahr sein, dass sie nicht so viel Wassereinlagerungen Probleme haben, sondern eher Schmerzthemen haben mit Menstruation, ne? Krämpfe oder sowas. Und eben eine Kapha-Frau hat wiederum mit Schmerzen gar nichts zu tun, aber sie hat PMS-mäßig vielleicht, also in der Phase mäßig mehr Wassereinlagerungen und Füllegefühl und so Schweregefühl. Und die Pitta-Frau wiederum würde eher in die Richtung tendieren, dass sie eher Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Ärger oder eben Wutanfälle oder eben auch Kopfschmerzen darunter leiden kann. Und genau die Doshas, die wir sind, neigen wir eher, tendieren wir eher, die Störfelder zu kriegen. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass das ein Körpermensch kein Vata-Störung oder Pitta ein Kapha-Störung. Das ist nicht ausgeschlossen. Also das kann auch passieren, aber Neigung ist eher mehr in die Richtung.
Ja, sehr spannend. Jetzt sind Sie ja auch selbst Mutter. Wie haben Sie oder was haben Sie besonders in der Schwangerschaft und auch im Wochenbett oder jetzt auch danach, was haben Sie da für sich aus dem Ayurveda ziehen können?
Ja, das ist spannend. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt langsam 12 Jahre alt. Toi, 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 alles gesund und munter. Ich kann meine Schwangerschaft wie gestern noch mich erinnern, weil das war besonders für mich. Ich wusste, dass ich nur ein Kind bekommen möchte. Also ich habe nur ein Kind und das war von vorneweg klar. Mein Mann ist auch Einzelkind und das hat mir auch gepasst. Und von daher habe ich meine Schwangerschaft wie ein Fest zelebriert. Und genau in ayurvedischer Schwangerschaft hat auch drei Phasen, drei Säulen, wie ein Kur, ein Chakrama-Kur, ein Vorphase, Hauptphase und Nachphase. Na, also ich erkläre genau, in der Vorphase ist genau, wenn man wissen möchte, dass man klar ist, dass ich schwanger sein möchte, dann kann man noch besser das Thema pflegen. Das heißt, wenn das Kind geplant ist quasi, und das war bei uns der Fall, das heißt, ich habe vor der Schwangerschaft mit Panchakarma-Kur begonnen. Das heißt, die beste Vorbereitung auf die Schwangerschaft ist Kur, Panchakarma-Kur, das heißt, man reinigt sich, mein Mann hat auch einen Kur gemacht und somit hat man sich von alle möglichen Umweltgifte, von alle Kanäle sauber gemacht und danach kommt Rasayana-Therapie in Panchakarma, das ist Verjüngungstherapie und das sorgt für ein gutes Ojas, also Ojas ist Lebensessenz, das heißt, damit tut man nicht nur sich gefallen, die Schwangerschaft gefallen, sondern auch sorgt man für ein gesundes Baby. Also das heißt, möglich wird das Baby fast keine Probleme kriegen, ne? Also wenn so der Fall ist. Das heißt, man soll immer mit, wenn man das Gedanke hat, immer mit Panchakarma-Kur beginnen. Und das habe ich auch damals gemacht. Und danach kommt die zweite Phase, eben wenn man schwanger ist. Mhm. Und da wiederum die ganze Schwangerschaft hat auch viele Up and Downs. Also die ersten 3 Monate sind sehr, sehr sensibel für eine Frau, weil alle 3 Doshas, Vata, Pitta, Kapha, sind durcheinander, gegebenenfalls. Also wenn das Vata-Dosha sehr dominiert, hat die Frau sehr viel mit Übelkeit zu tun, mit Appetitlosigkeit, sie kann kein Essen essen, sie muss sich übergeben und so weiter. Zum Glück, bei mir war das nicht der Fall, aber eben, wie viele Frauen haben das Problem? Ja. Natürlich schuld sind die verschiedenen Hormonumstellungen im Körper laut Schulmedizin. Gerade dieser typische Schwangerschaftshormon HCG, der macht viel Übelkeit, wenn sein Level langsam erhöht sich im Körper. Und daher haben manche Frauen echt Probleme. Und in dem Fall, wenn eine Frau weiß, aha, ich soll leicht essen, ich soll mehrmals am Tag essen und nicht so große Mengen essen und nicht schwer verdaulich und kalt essen, ich soll eher Suppen und Brühe essen, das kann einer Frau sehr viel helfen. Ne? Aber das Problem ist, einerseits ist die Frau übel und andererseits ist die Pizza. Also, ich hoffe, dass Sie mich verstehen können, was ich sagen möchte. Aber wiederum, wenn eine andere Frau jetzt, meine andere Frau hat mir Kopfschmerzen zu tun, mit Schlafstörungen zu tun, die kommen gar nicht zur Ruhe. Na, also das ist auch eine Pitta-Störung. Und dann würde diese Frau so logischerweise keinen Kaffee trinken. Na, aber die trinkt halt 5 Tassen Kaffee in der Zeit. Weiß sie vielleicht gar nicht, dass sie schwanger ist. Oder vielleicht weiß sie das, dass sie schwanger ist. Aber dann eben Kaffeekonsum soll runtergebracht werden. Und bei der Kaffa zum Beispiel, in dem Fall, die Frau fühlt sich, also Müdigkeit, klar, jeder Frau ist müde in den ersten 3 Monate, weil es viel passiert. Das ist auch ein Körpereigenschaft, das zunimmt und das darf auch sein. Und daher, aber wenn die Frau selber Körper ist und hat viele Probleme mit Wassereinlagerungen, mit so ein komisches Appetit, die will was essen, aber die kann nicht essen, ne? Also sowas gibt es auch. Dann soll sie eher Gewürze wie Pfeffer, wie Ingwer, wie Kurkuma, wie Kreuzkümmel, also alles, was Agni verbessert, Verdauungsfeuer verbessert, in den Alltag addieren. Aber natürlich, es gibt es No-Gos laut Ayurveda in ersten 3 Monate. Und diese No-Gos sind zum Beispiel unebene Fahrräder oder Autos, auch unebene Sachen fahren. Das heißt, Ayurveda hat streng verboten, diese Frauen. Ich war sehr erstaunt, dass ich in meinem Kreis die Frauen, die Fahrrad gefahren sind. Und ich habe denen sogar, wir wohnen ja in Bergen, ne? Sie wissen, wo wir wohnen. Und das hat mich sehr erstaunt. Und die Frau hat gesagt, wenn das Kind, ob das Leben sein soll, würde kommen, sonst ist die Abtreibung. Und das habe ich leider sehr verantwortungslos gesehen. Weil die ersten 3 Monate sind in Ayurveda, auch in Schulmedizin, sehr kritisch gesehen. Und genau deswegen soll man aufpassen, dass man halt eben nicht so unverantwortlich damit umgeht. Also eben, dass man halt ein bisschen sensibel umgeht. Außerdem sagen wir, dass ab dem 3. Monat wird die Frau mit Doppelherz, sagen wir in Ayurveda. Die heißt Dvihirdaya. Dvihirdaya bedeutet 2 Herzen. Einmal das Baby, also das Fötus, kriegt Herz und das die Frau. Und ab 4. Monat wird lockerer. Das heißt, ab 4. Monat darf die Frau auch ein bisschen locker sein, in dem Sinne, wenn sie arbeitet, sie kann darf mehr Stress haben, in dem Sinne im Vergleich zu ersten 3 Monate. Genau, also 4. bis 6. Monat ist lockerer. Und da, aber trotzdem soll man aufpassen, dass man eben genügend Ruhezeiten hat, genügend also viel Zeit für sich hat. Mhm. Und das habe ich auch mir vorgenommen. In meiner ganzen Schwangerschaft habe ich nach dem Mittagessen ein Nickerchen gemacht und meditiert, meditativer Musik zugehört. Also das war mir sehr wichtig, regelmäßige Spaziergänge. Und Schwangerschaft ist ein Körperzeit. Ne? Also man sagt, vor allem ab vierter Monat. Das heißt nährendes Essen, Essen, süß Essen, Essen. Aber süß heißt nicht wiederum
Schokolade.
Ja. Genau. Also eher wirklich nahrhaftes Essen wie Mango, Datteln, Banane, in die Richtung Aprikosen, also in die Richtung. Und eher Gemüse wie Wurzelgemüse, nährende Gemüse, aber ruhig auch andere Gemüse, aber gekocht. Und sehr gerne Ghee, Milch, Honig verwenden im Alltag. Was gar nicht geht, ist Papaya. Man sagt, das kann vorzeitige Wehen hervorrufen. Und scharfes Essen. Das kann angeblich, das kann Verstopfungen lösen, das kann Hämorrhoiden auslösen. Also das alles vermeiden wir. Und also in der dritten Phase ist sehr wichtig, wiederum die Vata zu pflegen. Also in der dritten Phase soll man, also ab dem
das dritte Trimester wahrscheinlich, ne?
Woche, genau. Ab dem siebten Monat quasi soll man halt aufpassen, dass man eben Verstopfungen vermeidet, dass man Blähungen vermeidet. Deswegen, und man bereitet sich auf die Geburt in dem Sinne vor. Das heißt, man darf ruhig mit Massagen anfangen. Man darf auch Yoga, Schwangerschafts-Yoga-Einheiten machen. Pranayama wiederum, Atemübungen. Das alles sorgt dafür, dass ein ruhiger und schöner Geburt stattfindet. Und sehr gerne frische Mütter, die erstes Mal schwanger werden, die dürfen sich auch in Geburtsvorbereitungskursen sich anmelden. Da gibt es, ich habe mich auch angemeldet, und da gibt es wirklich Puppen, die wie ein Baby wiegen. Also wirklich so schwer sind wie ein Baby. Und dann, ich fand das so interessant, dass in Deutschland, also ich bin Inderin, dass in Deutschland so was, so tolles Programm gibt, dass man lernt, wie man die Windel wechselt und alles, also wie die typisch frisch gebackene Muttern. Okay, ich habe viel von meiner Schwester lernen dürfen. Ich habe zwei ihrer Mädchen mitgemacht, wenn sie auf die Welt gekommen sind, und daher wusste ich sehr viel. Und das hat mir sehr geholfen. Plus Ayurveda. Also auf jeden Fall die Geburtszeit, wenn das Geburt stattgefunden heißt, das ist die dritte Säule. Ne? Und dritte Säule ist Paricharya. Ist ein Sanskrit-Begriff, Paricharya. Und da ist sehr wichtig, das passiert 42 Tage. Bei euch gibt es Mutterschutz. 6 Wochen. Das ist genau 42 Tage. Und die ersten 10 Tage sind kritisch, weil eben die Mutter müde ist von der Geburt, und das ist halt mit Milch, wenn sie stillt, das ist alles kompliziert, gegebenenfalls, ne? Muss nicht kompliziert sein. Das heißt, auf jeden Fall, eine Frau braucht ganzer Schwangerschaft, in der Wochenbett, viel Zuneigung von der Familie, von Ehemann, von Eltern, von Schwiegereltern, von Freunden. Ja. Ich verstehe, dass in Deutschland gibt es dieser System, dass man sagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ich weiß. Okay. Aber Schwangerschaft ist eine sehr wertvolle Zeit, dass man einfach genießen soll, zelebrieren soll und mit aufpassen. Also wirklich nicht einfach ignorant sein, weil sonst leidet die Frau selber und das Baby gegebenenfalls. Also in der Stillzeit, in der Paricharya-Zeit, ich kann mich erinnern, dass ich sehr viel aufgepasst habe. Ich habe kein normales Wasser getrunken. Ich habe ganzer Zeit Fencheltee getrunken. Also erste 7 Tage. Und dieser Fencheltee sorgt dafür, dass man Blähungen, weil Sie müssen sich vorstellen, die Gebärmutter ist groß und da ist das Baby drin gewesen, und Plazenta. Und beide sind raus. Und da ist ein Vakuum. Da ist, wo Vakuum ist, heißt Vata. Na, in Ayurveda. Dieser Vakuum muss weg, raus. Dieser Vata soll raus. Und dafür soll man genau die Sachen zu sich nehmen, die helfen, dieser Vata zu entweichen. Und da zum Beispiel war Fenchel, Anis, Kümmeltee wäre perfekt. Und dann kräutermäßig, wir geben in Ayurveda sehr viel Königskümmel. Also das ist nicht Kreuzkümmel, das ist Königskümmel, heißt Ajwon. Und das tun wir mit ein bisschen Jagri. Kennen Sie Jagri? Das ist ayurvedischer Rohrzucker auf den Ghee. Ja. Also erstmal Ghee kommt rein, ein Teelöffel Ajwon kommt rein und ein Esslöffel Jagri kommt rein, Pulver. Und das alles wird gekocht und daraus werden kleine Ladus, so kleine Kugelchen gemacht.
Ja.
Und das isst die Frau mit Milch mehrmals am Tag. Und das sorgt für die Blutung, die problemlos stattfindet, dass samte Restblutung rauskommt. Und eben dieser Vata, also die rauskommt. In der Zeit ist auch wichtig, die ersten 10 Tage nach der Geburt, dass man Kopf bedeckt. Also wenn man rausgeht oder drin sogar, das Kopf muss bedeckt werden, laut Ayurveda. Weil eben, das ist sehr anfällig, auffällig für Vata-Störung. Man sagt, dass man dadurch Nervenschwäche kriegen kann, lebenslang.
Und ich kann mir auch vorstellen, also so habe ich es gelernt, auch in meiner Doula-Ausbildung, es geht ja auch darum, die Wärme im Körper, ne, weil es ja ein energetisches Loch ist, wenn das Baby jetzt geboren wurde. Und über den Kopf geht ja auch die ganze Wärme dann verloren. Ne? Und das ist dann ja auch so ein geborgenes Gefühl dann einfach auch zu haben.
Absolut.
Ne?
Absolut. Und natürlich wiederum die Massagen in Ayurveda helfen. Also ich habe persönlich auch sehr viele Abhyangas bekommen nach der Geburt. Das helfen die Frauen, weil in der Gewebe sammelt sich auch viel Flüssigkeit, dass die Lymphe sind nicht so brav. Das hilft, das gesamte System wieder in Gang zu bringen. Und parallel, wenn die Frau sogar stillen soll, dass sie sich viel mit Ojas erhöhende Lebensmitteln beschäftigt. Das heißt, viel Milch, ayurvedischer Sinne. Ich weiß, in Deutschland, Kuhmilch ist nicht so gut vorgesehen. Dann kann man auch Hafergetränk nehmen. Hafer hat auch sehr positive Merkmale. Oder Ziegenmilch kann man auch nehmen. Weil gleich erhöht gleich. Wenn sie Milch trinken, kriegen sie mehr Milch. Also für Stillen, sagt man bei uns in Ayurveda. Und dazu ein Dattel essen oder Feige essen oder irgendwas Nährendes essen. Genau. Und wenn sie Nüsse essen, sollen auch 5 Stunden im Wasser eingeweicht sein, mindestens. Genau. Also, das sind die Kleinigkeiten, die sehr, sehr wichtig sind. Und dann in Ayurveda Kräuterheilkunde gibt es auch Kräuter für Wochenbett. Das Shmula zum Beispiel. Das ist ein sehr berühmter Mittel. Tripla wiederum. Aber wiederum, das soll man gezielt beraten lassen. Also Ayurveda hat viel anzubieten in gesamter Lebenszeit einer Frau.
Ja, total. Und ich finde, das fand ich ja so, das habe ich so geliebt, auch an der Ausbildung und an diesem Wissen, wie man wirklich mit, ich sag mal, Kleinigkeiten einfach weiß, wie man einfach den Körper unterstützen kann bei der Heilung, ne? Oder wie wir wieder Wärme in den Körper bringen können und oder einfach auch wirklich zu Kräften kommen können und so. Und dass da wirklich, dass wir da selbst viel machen können. Oder wenn es, anstatt uns den 15. Strampler schenken zu lassen, ne, dann lieber eine Doula, die sich vielleicht auch damit auskennt oder selbst mal schauen, was kann ich denn Leckeres kochen für die Familie beispielsweise, ne, gerade im Wochenbett. Das ist einfach das schönste Geschenk.
Super. Also ich finde großartig, was Sie machen. Ich habe damals schon Sie gesagt, ich bin sehr beeindruckt, dass in Deutschland so ein toller Beruf gibt, so ein toller Weg gibt. Und das ist für die Frauen eine Riesenentlastung, weil diese Hebammen können begrenzt einem beraten und helfen. Und mit ihrem Doula-Beruf finde ich halt ganz toll, dass die sehr nah mit der Familie zusammen arbeiten und beraten und helfen und so weiter.
Ja, das
ganz
ist
toll.
Das ist auch wirklich schön. Gab es so ein Ritual oder ein Gericht, wo Sie sagten, ach, das habe ich auch noch so vor dem Tag der Geburt oder danach, das habe ich extra zu mir genommen?
Also wie gesagt, nach der Geburt dieser Adjuvant-Rezept, das ist bei uns sehr heilig, das machen wir, und in Indien gibt es noch intensiver Rezepte, die heißen Panjiri. Da sind sehr viele heilige Kräuter drin, die Nerven stärken, Knochen stärken. Das isst die Frau 3 Monate oder 6 Monate lang, solange sie stillt, mit Milch. Und dieser Rezept kann ich auch vielleicht später zur Verfügung stellen, aber das ist ein bisschen kompliziert zu machen, aber geht alles. Wichtig ist halt nach der Geburt, dass man auf keinen Fall Teigwaren isst. Ne? Also gerade ist man im Krankenhaus und bestellt Pizza zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall kein guter Weg für die Frau, weil Teigwaren verstopfen und das blockieren Vata. Und daher wäre gut, wenn sie eine flüssige Khichdi essen würden. Yeah. Also das ist die beste Rezept, weil da ist auch Muttal drin, Lentil drin und eben Reis drin, Gemüse drin. Das ist so ein komplettes Essen, dass man wirklich 3 Tage lang nur Khichdi, flüssiger Khichdi isst. Und eben Hafergetränk trinkt oder Milch trinkt. Also sehr gerne Khichdi mit ein bisschen Ghee reintun. Also wenn die Leute nicht wissen, was Khichdi-Rezept ist, können sie vielleicht denen das kurz erklären.
Ja, sehr gerne. Also ich habe es auch, ich finde das auch ganz, ganz, ganz toll. Und auch da wieder auch es selbst auch zubereiten und da dann wirklich an die Frau zu denken und diese Liebe mit reinzugeben. Ne? Und was ich auch immer so toll finde, ist so dieses Reinspüren, welches Gewürz passt da dann vielleicht noch und so. Ne? Also ich finde das einfach so eine schöne ganzheitliche Arbeit dann auch und auch intuitiv. Und ja, also kann ich sehr empfehlen.
Ja, also das sind Top-Vorschläge, was das Thema Schwangerschaft und Geburt, würde ich sagen, angeht.
Schön. Wie hat denn Mutterschaft Sie beeinflusst? Was würden Sie sagen? Weil vorher war ja auch dann das Wissen um Ayurveda und um den Zyklus und so weiter. Ne? Und wie war das jetzt auch für Sie, beides nochmal so zu vereinen, dieses Wissen und auch dann die eigene Erfahrung als Mutter zu machen und auch in der Schwangerschaft, Geburt?
Also Muttersein hat mich wirklich das Botschaft oder das Gefühl gegeben, weil ich eben sehr zentriert auf mein Kind sehr intensiv kümmere, wie alle anderen Mutter auch. Das heißt, das Kind, das Baby steht auf dem Vordergrund, und dadurch habe ich wirklich das gemerkt, dass irgendwie ein Verbindung zu mir selber. Das heißt, ich habe gelernt, daraus vorher, vielleicht habe ich nicht so intensiv mich mit mir beschäftigt, aber danach habe ich gesehen, die Zuneigung für sich, wie wichtig das ist, eine Verbindung, sich zu finden. Das heißt, die Bedürfnisse des Kindes, aber gleichzeitig habe ich gesehen, die Bedürfnisse, meine Bedürfnisse sind auch wichtig. Das heißt, seitdem ich Mutter geworden bin, ich bin, wenn ich sagen darf, mehr liebevoller zu mir und mehr passe ich ein bisschen mehr um mich auf, weil eben, wie gesagt, was ich für mein Kind, für meinen Sohn mache, habe ich reflektiert, das würde mir auch gut tun. Also ich habe ein bisschen, vielleicht manche Mütter haben keine Zeit, wenn die eben eins nach dem anderen, 3, 4 Kinder, kleine Kinder sind zu Hause und dann der braucht was, der braucht das, der. Also die haben wirklich sich verloren. Und ich bin der Meinung, man kann dadurch sogar sich finden, wenn man ein bisschen bewusst leben würde. Ja. Und das dürfen wir nicht machen, sich verlieren. Wenn wir ein neues Leben in die Welt setzen, das ist wirklich ein großer Geschenk, Segen, die wir haben. Und deswegen heißt in Ayurveda auch Frau Stri. Stri bedeutet, die ein neues Leben gebären kann. So besonders sind wir, so kraftvoll sind wir, so wertvoll sind wir. Und genau deswegen sollen wir dadurch uns entdecken, nicht verlieren. Das ist meine Botschaft an unsere Zuhörerinnen.
Das ist so wunderschön. Vielen Dank, dass Sie das auch nochmal wirklich so klar und deutlich sagen, weil das ist eigentlich das, was ich leider zu oft auch in meiner Arbeit dann erlebe. Ne? Das ist halt, dass viele Frauen, also dass es so leicht ist, weil das Baby ist ja auch so furchtbar süß und braucht ja auch uns. Ne? Und gleichzeitig ist da so das Schöne, aber auch die Gefahr dann einfach da drin, dass wir uns dadurch verlieren, ne? Und wie Sie sagten, allein diese Erkenntnis, was unser Körper alles leistet, wie wahnsinnig toll das auch zusammenhängt mit dem Stillen beispielsweise, wie schlau unser Körper ist, zu heilen und. Und so oft geht es uns dann nicht schnell genug, ne, weil wir dann im Wochenbett oder auch eine Zeit danach, dann ist unser Körper natürlich noch nicht so wie vor der Geburt und so, ne? Und dann gehen wir so hart mit uns um. Und dass sie das auch nochmal so sagen, dieses, ich sehe mich jetzt nochmal ganz anders und finde mich nochmal ein bisschen toller sozusagen, ne? Oder gehe nochmal liebevoller mit mir um, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja.
Ja, absolut.
Mhm. Ja, was sind denn so nochmal ihre wichtigsten Punkte, vielleicht auch nochmal in Bezug auf das Parkschlösschen, ne? Was ich so verstanden habe, ist zum Beispiel eine Panchakarma-Kur ist grandios für, wenn ich schwanger werden möchte, ne? Um nochmal wirklich zu reinigen. Und was Sie ja auch gesagt haben, Ihr Mann hat es ja beispielsweise auch gemacht, ne? Das finde ich auch nochmal schön, weil man da auch ganz, ganz deutlich sieht, es ist, beide können was dazu beitragen, ne? Und es ist nicht immer nur die Frau, sondern es kann auch ein schönes Ritual sein als Paar, das vorher bei Kinderwunsch einfach nochmal zu machen. Ne?
Absolut. Also die wichtigsten Punkte außer Panchakarma würde ich sagen, wir Frauen, wie gesagt, denken, dass wir Multitasking-Maschine sind. In der Realität sind wir nicht. Also wie jeder normale Individuum auf dieser Welt, also wie die Männer, auch die Kinder, haben wir unsere eigene Welt, also unsere eigenen Bedürfnisse. Und da habe ich ein Abschrittsprogramm für Frauen mitzuteilen, dass die so damit anfangen können.
Ja, wundervoll.
Zusammen. Diese acht Schritte. Ich hoffe, dass ich nicht viel Zeit nehme dafür. Ich versuche, kurz und knapp und effektiv zu erzählen. Das erste ist die Ernährung, also Ayurveda-Ernährung. Dass sie wirklich erstmal wissen, was für Typ sie sind. Und wenn sie das wissen, dann dementsprechend sich ernähren. Allgemein, Ayurveda verbietet nicht. Ayurveda sagt, pass auf, wie ist dein Verdauungsfeuer? Ich esse, wie es dein Verdauungsfeuer das Essen verdauen kann. Das heißt, wir essen zwei Drittel. Der Magen voll ist, ein Drittel lassen wir leer. Das heißt, nicht voll essen. Mittags wird hauptsächlich gegessen, abends wird leicht gegessen. Eher warm gegessen abends, ob Suppen oder Gemüsewok oder irgendwas in die Richtung. Aber eben kein Brot abends, laut Ayurveda. Und die Kombinationen spielen auch eine Rolle in Ayurveda. Viele Frauen wollen schnell machen und essen Joghurt mit Müsli, Joghurt mit Obst. Das ist Ama, erzeugend. Ama ist ja unverdaute Reste, unverdaute Stoffwechselreste, die können teilweise sehr böse sein für uns. Die sind Krankheit auslösende Faktoren für uns, für die Gelenke, für Verdauungsapparat, für verschiedene Ebenen. Deswegen, unser Ziel soll sein, dass wir keinen Ama kriegen. Deswegen diese Kombination möglich vermeiden. Und viel heißes Wasser trinken, viel warmes Essen, gewürzreich essen, das sind die Haupt-Basics für ein gutes Ayurveda-Ernährung. Die zweite Säule ist Schlaf. Das heißt, dieser zweite Schritt ist Schlaf, dass man eben für einen gesunden, qualitativ guten Schlaf die Mühe machen soll. Und dafür das erste und einfachste Regel ist, 22 Uhr ins Bett zu gehen, laut Ayurveda. Das heißt, eine Stunde vorher digital Detox, also eine Stunde vorher kein E-Mails, kein Handy und eben anstattdessen lieber Fußmassage oder Selbstmassage oder eben, sagen wir mal, Schlafmilch, das kann wiederum Hafermilch sein, Kurkuma-Milch, Goldener-Milch sein, wie es Ihnen passt oder eben ein Tee, Kräutertee, das kann auch Melisse-Tee sein, das kann auch Passionsblume-Tee sein, das kann auch Eisenkraut-Tee sein, irgendwas, was unsere Nerven beruhigt. Ne? Genau, also das wäre die zweite Säule. Also das Beste ist, wenn wir 10 Uhr einschlafen und 6 Uhr aus dem Bett rauskommen, laut Ayurveda. Und dann gibt es auch eben eine Morgenroutine, die überall bekannt ist, glaube ich, die Mundhygiene, die Zungenreinigung, Öl ziehen, Yoga, Meditation morgens. Genau. Dann die dritte Säule ist eben dieser Reinigung, dieser Panchakarma-Kuren. Jedes Jahr im Ayurveda empfiehlt sich einmal im Jahr Panchakarma machen zu lassen. Genau, das reinigt ganz viele Kanäle im Körper, unser Geist, unser Körper, unser Darm, unsere gesamte Gewebe werden damit gesund aufgebaut. Genau, und ich habe fünf Säulen gesagt, oder habe ich
Sie hatten
sechs?
acht gesagt.
Acht
Acht,
gesagt?
ja.
Okay, gut. Also eigentlich meinte ich fünf. Gut, aber ich gehe weiter. Also die vierte Säule ist die mentale Ausgeglichenheit. Das heißt, wir sorgen für eine gesunde Psyche. Das heißt, wir versuchen positiv zu werden im Leben. Wir versuchen lockerer zu werden mit unseren Familienmitgliedern, mit unseren Arbeitskollegen, mit sich selber. Das heißt, wir versuchen immer positiv irgendwo zu sehen als negativ, ne? Also das kann man sich dort tatsächlich trainieren. Und zusätzlich halt alle Eigenschaften, die mentale gut tut. Atemübungen, Transzentralmeditation, Autogentraining, Muskelentspannung, Yoga Nidra, alles, was meiner Psyche gut tut, tue ich in die Richtung mehr. Und natürlich auch Sozialkontakte, Lachen, Leben. Das ist alles sehr wichtig.
Genau, und zum Beispiel auch, was ich noch ergänzen möchte, ist auch einfach wirklich darauf zu achten, was gucke ich, ne? Also gucke ich mir spätabends noch einen Horrorfilm an oder den Krimi und regt mich das eigentlich eher auf, ne? Und oder die Nachrichten oder was auch immer, ne? Also was tut mir wirklich gut, was ich halt mental auch dann zu verarbeiten habe, ne? Sei es an Gesprächen oder an den Medien, Radio, Netflix, was auch immer, ne? Also was konsumiere ich auch
Also,
da?
ich möchte auch dazu was sagen. Viele wissen vielleicht nicht oder machen nicht konkret Gedanken. Unser emotionaler Körper ist sehr sensibel und interessanterweise, der kann nicht unterscheiden, ob das real oder Film ist. Das heißt, wenn Sie solche Filme angucken, Informationen aufnehmen, das wird abgespeichert. Und das kommt irgendwann mal raus, wenn Sie ein Angstthema haben. Denn dann ist wie eine Kette. Ganze Emotionen verbinden sich zusammen und der Angstthema wird sehr groß, obwohl das nicht so groß sein kann oder sein soll. Deswegen soll man bewusst das Gehirn füttern. Wie gesagt, lieber wirklich positive Sachen, gute Bücher, gute Talks hören. Natürlich gibt es Negativität in der Welt, natürlich gibt es Schmerz in der Welt, aber selber die Menschen kann man motivieren, indem man die was Gutes sagt oder Gutes tut, anstatt denen sagen, oh du Arme, es tut mir leid, dass du das hast, sondern wirklich denen motivieren, dass die auch fröhlich und lockerer werden. Weil wenn wir jedem sagen, ach du hast das, dann, ne, dann ist ein menschlicher System, dass wir halt mehr schwere Energie sammeln. Genau, und die eben fünfte und die letzte Schritt, es tut mir leid, dass ich 8 Schritte gesagt
Kein
habe, es sind
Problem.
fünf Schritte, ist die Bewegung. Also ich möchte, dass wir Frauen, wir sind in Bewegung, aber ich möchte sagen, bewusster Bewegung. Also nicht, dass sie im Büro hin und her rennen und im Haushalt, sondern wirklich eine achtsame Bewegung, was für sich machen, Wald, Spaziergänge oder eben Pilates, Yoga, Tai Chi, Qigong, tanzen, aber bewusst, also etwas machen sie für sich. Ja?
Das
Genau.
find ich auch nochmal so schön, weil meine Waldspaziergänge mit meinem Hund, die sind mir zum Beispiel heilig. Und ich kann natürlich mit dem Handy da durchlaufen oder irgendwie mit einem Affenzahn. Oder ich kann es einfach so bewusst wahrnehmen, zwischendrin immer mal wieder stehen bleiben und mir das, wenn die Sonne durchkommt, mir das anschauen oder einfach Wenn da ein Bachlauf ist und das Grün ist irgendwie besonders schön oder da ist ein Eichhörnchen oder was auch immer, ne? Also wirklich immer so dieses bewusste Wahrnehmen, das macht so einen Unterschied, als ob ich, also, das ist, ja, das finde ich auch nochmal wichtig, ne? Weil es reicht manchmal nicht nur durch den Wald zu rasen oder durch den Wald zu joggen, sondern halt wirklich diese Verbindung und dieses, ich bin jetzt hier und ich nehme meine Umgebung ganz bewusst wahr, das macht wirklich was aus.
Absolut. Und ja, also 5 Schritte habe ich genannt. Ich glaube, ich sage 3 Bonusschritte dazu, dann sind doch 8. Also sehr, sehr wichtig ist für uns Frauen, dass wir halt Achtsamkeit üben sollen. Das heißt, das kommt auch, fällt auch mental Ausgeglichenheit, aber das wäre mein 6. Schritt. Dass sie achtsam sind, dass sie, wenn sie gerade was machen, dass sie genau das machen. Nicht mit dem Kopf jetzt im Büro, wenn sie Haushalt machen, wirklich versuchen sie diesen Schritt zu praktizieren, das wird ihnen viel bringen. Achtsamkeit. Wenn sie spazieren machen, dann eben die Natur atmen, Natur wahrnehmen, also wirklich Achtsamkeit. Und die nächste Schritt würde ich sagen, es ist sehr wichtig, die Haut. Also die Haut zu pflegen. Also wir Frauen, die Haut ist für uns ein Instrument, der uns auch Beruhigung zentrale aktiviert. Deswegen würde ich sagen, tun Sie umarmen mit Ihrem Mann, mit Ihren Kindern, machen Sie ja bereits, aber mehr machen. Und dadurch werden Sie merken, dass das auch durch die Haut sehr viel ja, Stresshormone abgebaut werden können. Deswegen gibt es bei uns in Ayurveda das Synchronmassagenkonzept, dass beide Gehirnhälfte gleichzeitig bearbeitet werden können. Und darunter kann ich auch sagen, die Selbstmassage ist sehr heilig bei uns.
Unbedingt.
Also wirklich jeden Morgen, bevor Sie duschen, einfach Selbstmassage. Ich mache das für mein Leben gerne. Das ist was regenerativ und beruhigend. Ich sage immer, Gelenke kreiseln und die Knochen streicheln.
Ja. Haben
Es ist
Sie
weil.
ein bestimmtes Öl, was Sie dann nutzen?
Genau, das ist wiederum typabhängig. Grob mit Sesamöl kann man nie falsch machen, aber wenn man sehr trockene Haut haben soll, kann man auch Olivenöl oder Ghee nehmen oder Kokosfett. Hauptsache, wenn man abnehmen möchte, dann Richtung Herz. Und wenn man dünn und schlank ist und trockene Haut hat, dann weg vom Herz. Also das sind die grob 2 Kriterien, sich zu massieren. Entweder Richtung Herz oder weg vom Herz. Genau, also dann fängt man eben von Schultergelenk ab und dann geht runter bis die Finger oder andersrum. Genau, und die letzte Säule, die ich glaube, ist die wichtigste aus meiner Sicht in dem Fall, ist den Kopf entleeren, Journaling vielleicht. Das heißt, wir Frauen haben immer was im Kopf laufen. Also wenn Sie wirklich versuchen, alles in dem Buch zu tragen, positive, negative Gefühle und danach vielleicht chanten, singen, werden Sie merken, dass das Ihnen sehr gut tut.
Total. Gerade auch im zyklischen Winter ist das auch wunderschön, gerade zu singen oder auch kreativ zu sein und so. Das ist auch einfach, was ich total gern mache, wenn ich in meinem zyklischen Winter bin, ne? Und dann einfach ruhig. Schöne Musik und diese Selbstmassage, das finde ich auch nochmal so wichtig, weil es bei mir zum Beispiel auch die Selbstliebe gefördert hat. Also ganz extrem. Ne, danach, ja, das ist so eine schöne Möglichkeit, um als Frau mit sich und ihrem Körper in Verbindung zu treten und die Selbstliebe zu fördern. Ja. Ach, Frau Krenzal, vielen, vielen Dank. Das waren so viele und so wertvolle Themen, die Sie mit reingebracht haben. Ich werde mir die Podcast-Folge sicherlich mehrmals anhören oder wirklich einen Stift zücken und mir dann immer noch mal Notizen machen, weil da war so viel dabei von für den Kopf, fürs Mentale, fürs Herz, für die Ernährung. Also vielen, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen geteilt haben.
Und danke vom Herzen genauso, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mit ganz tolle Frauen zu verbinden. durch diesen Podcast. Ich hoffe, dass sie auch hier bei mir im Parkschlösschen begrüßen darf. Vielleicht machen sie eine Kur bei uns.
Ja.
Wer weiß.
Ich kann es sehr empfehlen. Ja. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Frau Kansal gefallen hat und ich hoffe, dass du dir ganz, ganz viel mitnehmen konntest, sei es irgendwie ein leckeres Rezept oder eine Erkenntnis. Also mich hat es einfach wahnsinnig inspiriert. Nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Frau Kansal und an das ganze Ayurveda Parkschlösschen, an das Team. Ich habe mich in meinem Aufenthalt dort wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Und ja, und für mich hat sich einfach persönlich auch sehr, sehr viel geändert mit nur kleinen Veränderungen. Und ja, das kann ich dir sehr ans Herz legen. Probier es einfach mal aus. Lass dich gerne beraten von einem Ayurveda-Experten. Und ja, wenn du Erkenntnisse oder Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Ich leite die Fragen auch gerne weiter. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Und ich hoffe, du blickst jetzt auch nochmal anders auf deinen Zyklus und auf deinen weiblichen Körper. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.